Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr das auch. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr in einer Situation wart und da habt ihr gedacht, jetzt an meinem Glauben festhalten, das ist irgendwie unbequem. Es macht alles so ein bisschen schwieriger, denn wenn ich an meinen Werten gerade festhalte, dann komme ich in Konflikte mit den Personen, mit denen ich gerade vielleicht unterwegs bin. Es ist mühsam. Und dann wünscht man sich so einen Kleiderständer in der Situation und denkt sich, einmal kurz, lasse ich ab von meinem Glauben. Nur ganz kurz, damit ich diesem Konflikt aus dem Weg gehen kann. Damit es nicht unangenehm für mich wird. Es gibt aber auch Lebenssituationen, in die wir einfach hineingestellt sind. Es sind nicht unbedingt Menschen, denen wir gegenübergestanden sind, aber Situationen, die einfach mühsam sind, die schmerzhaft sind und die leidvoll sind. Und das Leben besteht ja auch manchmal so aus ganz vielen Hindernissen. Und dann fragt man sich, warum soll ich eigentlich noch glauben? Warum an Gott festhalten? Anderen Menschen geht es doch besser ohne Gott, scheinbar. Und diese Menschen, diese Christen, die dann sagen, okay, einmal kurz ausziehen, einmal diesen Glauben weglegen, ganz kurz nur, die brauchen auch immer mal wieder Ermutigung. Und so haben wir jetzt Donnerstag in unserem Bibel-Plus-Programm ein Sacharja-Bibelvers gehabt, wo es auch ging, die Israeliten sollten ermutigt werden, weil es einfach nicht weiterging mit dem Tempelbau. Weil irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Es waren auch Hindernisse da und die Leute haben sich gefragt, ja warum eigentlich noch? Warum muss das jetzt noch so sein? Können wir nicht irgendwas anderes machen? Und Sacharja hat diese dann ermutigt. Und das möchte ich heute auch, aber mit einem anderen Bibelvers. Und zwar uns zu ermutigen mit einem Offenbarungstext. Und zwar im Kapitel 7, ihr könnt das aufschlagen, Kapitel 7, die Verse 16 und 17. Und damit der Zusammenhang deutlicher wird, lese ich ab Vers 9 einmal. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesen Lobpreis schlossen sich die ganzen unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größten Bedrängnisse gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen sind. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwaschen. Dieser Text möchte ermutigen. Er möchte für Leute eine Kraftquelle sein. Gott möchte zu uns sprechen und sagen, halte fest. Wenn wir uns einmal den ganzen Kontext angucken, in dem dieses Kapitel spielt, das Kapitel 7, kurz davor wird von dem Gericht Gottes geredet, geschrieben. Und da sind viele Tumulte, alles ist irgendwie plötzlich im Chaos geraten. Und dann gibt es einen Szenenwechsel, und zwar im Himmel, vor dem Thron Gottes. Und da ist plötzlich irgendwie anders. Es ist ruhig, es ist nicht mehr so chaotisch, es ist alles geordnet. Es ist, man könnte sagen, ein Auge im Sturm. Drumherum ist alles in Aufregung, aber da ist nichts in Aufregung. Und die Gemeinde, an die das adressiert gewesen ist, oder die Gemeinden, die sollen hören und Hoffnung dadurch gewinnen. Denn sie brauchen gerade Hoffnung. Sie leben nämlich gerade im Jahr 90 ungefähr nach Christus. Und dort hatten sie ein Problem. Jesus war schon längere Zeit tot und wieder auferstanden und in den Himmel gefahren. Und die Leute hatten eine klare Naherwartung und lebten die letzten Jahre immer, Jesus kommt jeden Augenblick hier auf die Erde wieder. Und die Zeit verging. Eigentlich haben sie mit ein paar Tagen gerechnet nach Jesu Auferstehung. Und dann vergingen Jahre, noch mehr Jahre, Jahrzehnte. Und die Leute fragten sich dann, woran halte ich eigentlich fest? Und ein weiteres Problem war, dass der damalige römische Kaiser sich als Gott anbeten lassen wollte. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Kaiserkult gehört, dass die römischen Kaiser sich irgendwie immer so ein bisschen gottähnlich gesehen haben. Und dann gab es da diesen Kaiser Domitian. Und der hat es auf die Spitze getrieben. Der hat nicht nur gesagt, ich bin gottähnlich, nein, ich bin Gott. Und er hat dann ganz viele Statuen aufgerichtet und die Menschen sollten das anbeten. Wenn Leute zu ihm in die Thronhalle gekommen sind, saß er da und die Leute sollten sich niederwerfen und ihn anbeten. Und ringsherum waren irgendwelche Musiker, die haben musiziert und gesungen und geschrien, Ave, du König, du Gott. Und der Domitian, der hat dann gesagt, das müssen alle machen, alle im Römischen Reich. Das war natürlich ein Konflikt für Christen, die nur einen Gott anbeten wollten. Und Johannes spricht in diese Situation hinein und beschreibt diesen himmlischen Thron. Er holt Johannes, der diese Vision hat, in diesen himmlischen Bereich hinein und er sieht das, was da eigentlich im Himmel passiert. Unsere Situation heute. Wir haben vielleicht eine andere Situation. Wir haben keinen Kaiser Domitian, der uns verfolgt und der unbedingt will, dass wir nur einen Gott anbeten hier in Deutschland. Es gibt in anderen Ländern gibt es Verfolgung, das will ich gar nicht ausreden. Und wir haben viele, die haben Verfolgung erlebt. Die sitzen hier unter unseren Reihen. Aber meine Situation ist es nicht. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe sowas nicht erlebt. Keine Flucht vor irgendetwas oder keinen so großen Drang, dass ich sage, da ist jemand und der hält irgendwie das Todesurteil über mir und ich müsste ihm folgen, ansonsten muss ich sterben. In anderen Ländern ist das so, aber hier in Deutschland Gott sei Dank noch nicht. Aber es gibt was anderes, was uns bedrängt. Vielleicht noch nicht so ganz offensichtlich, weil es so zu unserem Alltag gehört. Es ist Krankheit, schwere Krankheit zum Teil. Es ist auch den Tod, den wir erleiden müssen, umso älter wir werden. Oder auch der plötzliche Tod von einem Angehörigen oder guten Freund. Es sind Widerstände, denen wir immer wieder begegnen und die einfach mühsam sind, die einen Kraft kosten. Es sind andere Menschen, die einen kränken. Und da kommt oft die Frage auf, warum Gott? Warum gerade ich? Warum muss das gerade in meinem Leben passieren? In dieser Situation war ich und meine Frau auch einst. Meine Frau war schwanger und einige von euch wissen das, dass die ersten beiden Schwangerschaften bei ihr gar nicht gut liefen. Sie war ans Bett gefesselt und hat sich mehrere Male am Tag übergeben und nichts blieb drin. Nichts, nicht mal Wasser. Wir sind ständig ins Krankenhaus gefahren, wo sie an den Tropf gehangen worden ist, wo sie aufgepäppelt werden musste. 2 Wochen lang, 3 Wochen lang lag sie im Krankenhaus. Dann 1 Woche wieder zu Hause und dann wieder zurück ins Krankenhaus. Und wir haben auch Gott gefragt, warum? Warum muss das gerade uns passieren? Und wir haben gefragt, wo bist du, Gott? Warum lässt du das zu, dass wir jetzt in dieser Situation sind und wir gehen da auf dem Zahnfleisch? Und wir haben auch eine Antwort bekommen. Gott hat nämlich unser Leid gesehen. Er hat es nicht verhindert, kann man sagen, aber wir haben eine Antwort bekommen in der Bibel. Und zwar, eines Tages wirst du sowas nie wieder erleben. Nicht mal die kleinste, die allerkleinste Krankheit oder das allerkleinste Leid. Und die Verse 16 und 17 beschreiben das ganz gut, wie das einfach stattfinden soll, also diese Bildsprache. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Und das gibt uns Hoffnung. Das hat mir Hoffnung gegeben. Und diese Bildsprache, die da verwendet wird, die hat auch ganz viele Anklänge an das Alte Testament. Es erinnert an die Wüstenwanderung, wo das Volk Israel einstmal durch die Wüste gelaufen ist, 40 Jahre lang, und sie haben da gelitten. Die Sonne brannte auf ihren Kopf und es war immer die Frage, haben wir genug zu essen, haben wir genug zu trinken? Und Gott hat versorgt. Und so gehen wir auch durch eine Wüstenwanderung, auch in unserem Leben immer mal wieder, aber Gott versorgt. Und er wird uns dann auch irgendwann in das verheißene Land führen, in den Himmel, vor den Thron Gottes. Und dort werden wir Leben empfangen und versorgt sein. Auch das mit dem Hirten ist ein Anklang am Psalm 23, die das kennen. Gott, der Hirte, der seine Schafe zu frischem Wasser führt, zu einer grünen Aue. Und diese Bildsprache gibt einfach Hoffnung. Und die Menschen sollen dann an ihrem Glauben doch festhalten. Weil sie die Perspektive dann sehen, okay, es geht doch irgendwann zu Ende. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum Johannes, der das alles aufgeschrieben hat, diese ganzen Visionen und an die Gemeinden gesendet hat, er möchte gerne an die Gemeinden appellieren, dass sie wirklich ständig an ihrem Glauben festhalten, ständig an Gott festhalten. Denn, wie eben gesagt, sie hatten diese Naherwartung und es ging langsam so ein bisschen, diese Naherwartung ging langsam ab. Und dort, wo sie lebten, also in der Provinz Asien, da gab es ganz viele verschiedene Kulturen, die da aufeinander brachen und prasselten. Das war eine Handelskultur dort und eine Kunstkultur, die es nirgendwo anders im Römischen Reich gab, weil alle aus dem Osten und alle aus dem Westen sich dort in der Mitte trafen. Und da gab es dann natürlich auch verschiedene Religionen und Kulte, die dort auch praktiziert worden sind. Die hatten mit dem Kaiserkult nicht so viel Probleme, die haben das dann gesagt, das machen wir. Und dann war das für das Römische Reich auch okay. Aber die Christen hatten damit ein Problem. Und die haben die anderen Leute gesehen, die damit kein Problem hatten und Werte wurden aufgeweicht. Und man konnte doch vielleicht doch mal was anderes ausprobieren, wo das Leben doch bequemer gewesen wäre. Einige kamen vom Glauben dann richtig ab. Und der Glaube an sich wurde vielleicht auch bei dem einen oder anderen lasch und inkonsequent. Und Gott spricht durch diesen Bibelvers: halte doch fest an mich. Denn der Mensch ist ein Suchender, ein spirituelles Wesen. Und ich hatte einst schon mal ein Buch mitgebracht von der evangelischen Kirche, die eine Umfrage gemacht haben. Und ungefähr 90% der Deutschen sagen, sie sind eigentlich irgendwie spirituell. Sie sind nicht atheistisch. Wir glauben immer so, die Leute draußen aus der Kirche, die wollen nichts wissen von Gott, aber die sind suchend. Und wir haben ein breites Spektrum an Angeboten, was sie nehmen können. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt einen Artikel gefunden von einer jungen Frau, und die hat gesagt, warum ich nicht mehr an Gott glaube, sondern warum ich Buddhistin geworden bin, und hat das in ihrem Artikel beschrieben. Und letztendlich war sie auf der Suche, aber sie hat keine Antworten auf ihre Fragen bekommen, keine Antworten auf ihre Lebenssituation, und sie war enttäuscht. Enttäuscht von der Kirche, von den Menschen, und sie war orientierungslos. Und sie hat sich woanders Orientierung gesucht. Da hat die Kirche etwas versäumt. Da haben wir Christen etwas versäumt, dass wir auf eine Lebensfrage von einem Menschen keine passende Antwort finden. Und Gott möchte eigentlich durch uns den Menschen nahe kommen. Aber wir sind meistens die Barriere, weil wir an irgendwas festhalten, was in die Lebenssituation der Menschen heute nicht mehr passt. Und das sehen wir auch dann bei der Gemeinde. Bei der Gemeinde, an die die Offenbarung geschrieben ist. Wenn wir ganz am Anfang hinblättern in Kapitel 2, da werden die Gemeinden beschrieben, warum oder was zu kritisieren ist. Und da werden nämlich einige Sachen aufgezählt. Sie sind von der ersten Liebe abgekommen. Sie sind unmoralisch geworden, sind oberflächlich, lau im Glauben. Sie sind Kompromisse eingegangen, die sie nicht eingehen hätten dürfen. Und da haben sich Werte aufgeweicht. Und es ist etwas eingedrungen in ihren Glauben, das eigentlich letztendlich verhindert, dass andere Menschen auch weiterhin glauben können. Und das sehe ich bei uns auch in unserer Gesellschaft, dass die Kirche vieles versäumt und an Dinge festhält, die keinen Lebensbezug mehr hat. Und Johannes appelliert nun an diese Gemeinden: haltet fest an dem, was ihr gelernt habt. Und haltet fest, haltet aus, was ihr jetzt erleidet. Denn es gibt etwas, was das alles aufhebt. Ihr werdet doch zu frischem Wasser geführt. Die Dürre, die Quelle des Lebens wird dann kommen, also die Dürre wird aufhören und die Quelle des Lebens kommt. Und das meint dann auch diesen physischen, also die Quelle, ihr werdet physisch erfrischt werden, aber auch geistlich. Das hat immer diese Doppeldimension. Gott sieht nämlich den ganzen Menschen, nicht nur die Seele an sich, sondern wir sind ja ein ganzer Leib. Wir haben auch den Geist und die Seele und den Leib, und das sieht Gott als Ganzes. Wenn wir in den hebräischen Text gucken und ganz am Anfang einen Schöpfungsbericht schauen, dann steht da, Gott schuf den Menschen als lebendige Seele. Und im Hebräischen heißt es Nefesh, und das meint den ganzen Menschen, nicht nur die Seele an sich, so wie wir das aus dem griechischen Denken kennen, das getrennt ist vom Körper, sondern es meint wirklich den ganzen Menschen. Und Israel hat immer daran geglaubt, dass Gott alles erneuert, nicht nur die Seele. Und so in dieser Bildsprache, die wir jetzt in dieser Vision haben, verheißt uns Gott auch etwas. Und zwar, wir werden auch zu lebendigem Wasser geführt. Wir werden auch nicht mehr unter der Sonne leiden, also das, worunter wir leiden. Die Situationen, die Hindernisse, die Widerstände, die anderen Menschen. Und das gibt Hoffnung. Aber Johannes muss daran appellieren, halte doch daran fest. Vielleicht siehst du es jetzt noch nicht, aber es wird kommen. So, die Deutschen fragen dann natürlich immer ganz typischerweise, was muss ich denn dafür tun, dass ich das jetzt alles irgendwie erlange? Und das ist die falsche Frage. Was muss ich eigentlich tun? Wie geht das? Die richtige Frage ist eigentlich, warum ist das möglich, dass wir da sein können? Warum ist das möglich, dass wir in den Himmel kommen können? Warum ist es möglich, getröstet zu werden und versorgt zu werden? Im Kontext der Offenbarung in Kapitel 6 heißt es ganz am Ende, wer kann das Gericht Gottes überleben? Diesen ganzen Tumult, den ich ganz am Anfang beschrieben habe. Wer kann das überleben? Und dann gab es diesen Szenenwechsel. Johannes hat dieses Gericht gesehen und wird plötzlich vor dem Thron Gottes gestellt. Und er sieht eine unzählige Menschenschar. Also es gibt Überlebende. Und Johannes wird dann gefragt, weißt du, wer diese Menschen sind? Und er sagt, nee, sag es mir, wer sind diese Menschen? Du weißt es doch. Und dann bekommt er die Antwort. Das sind die, die reingewaschen worden sind. Sie sind im Himmel, weil das Lamm Gottes, so wie es im Text steht, sie mit ihrem Blut reingewaschen hat. Also es sind keine Taten, die irgendjemand vollbringen muss, um in den Himmel zu kommen. Sondern Jesus hat etwas getan. Jesus hat dich reingewaschen. Nun fragt man sich, okay, wovon hat er mich reingewaschen? Weiße Kleider anziehen, ja. Was heißt das eigentlich jetzt für mich? Weiße Kleider bedeuten immer schuldfrei sein. Das ist etwas aus der damaligen Zeit, wenn man vor Gericht freigesprochen worden ist, hat man weiße Kleider angezogen bekommen. Weiße Kleider. Damit man sagen kann, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und die Leute können es sehen, erkennen. Und für uns heißt es als Christen, ja, es gibt Dinge in unserem Leben, da sind wir befleckt. Wir haben Flecken auf unseren Kleidern, auf unserem Mantel, irgendwie, den wir anhaben, auf unserem Hemd, auf der Hose. Und wir sind nicht ganz sauber. Und das sind Dinge in unserem Leben, die einfach schiefgelaufen sind, wofür wir verantwortlich sind. Es sind Dinge, wo wir sagen, okay, da schäme ich mich in Grund und Boden. Das dürfte eigentlich kein anderer Mensch wissen, dass ich das gemacht, getan, gedacht habe. Und darauf reagiert Gott. Denn er hat gesagt und gedacht, eigentlich möchte ich nicht, dass ihr in diesem Zustand bleibt. Dass ihr Menschen, dass ihr so befleckt bleibt. Ich möchte eigentlich gerne, dass ihr alle vor diesem Thron Gottes kommt. Dass ihr alle in den Himmel kommt. Und dann hat er sich das Erlösungswerk Jesu überlegt und Gott ist auf die Welt gekommen in der Person Jesu Christi und hat dann diese ganzen Flecken von uns genommen, indem er gesagt hat dann, okay, ihr könnt das Gericht eigentlich nicht bestehen. Ihr könnt keine weißen Kleider einfach so anziehen. Ihr behaltet eigentlich eure schmutzigen Kleider. Aber damit ich euch trotzdem weiße Kleider anziehen kann, werde ich diese ganzen Flecken, die auf euch sind, nehme ich auf mich. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und deswegen sind dann Menschen oder können Menschen zu Gott gelangen. Und nicht, weil sie etwas getan hat, sondern weil Gott etwas getan hat, weil Jesus etwas getan hat. Dieser Text, ja, er appelliert uns, an unserem Glauben festzuhalten, dass wir nicht unseren Glauben in diesen schwierigen Situationen einfach loslassen, die uns manchmal auch einfach die Warum-Frage stellen lassen und wir dann manchmal denken, ey, es wäre leichter, wenn der Glaube doch irgendwo anders hängt. Aber der Text sagt, halte doch fest, guck doch nach vorne, guck doch mal in die Ewigkeit, riskier diesen Blick. Und mit diesem Blick bekommen wir neue Hoffnung. Hoffnung, dass das, was wir jetzt erleiden, dass das eines Tages vollkommen aufhört. Und das soll kein billiger Trost sein, dass es irgendwann mal aufhört. Denn Jesus hat auch gesagt, das Reich Gottes ist schon unter uns. Da, wo Liebe geschieht, da, wo Menschen gesund werden, und das heißt gesund in der Seele, aber auch am Leib, da ist schon Gott. Und das können wir in unserem noch unvollkommenen Leben immer wieder erfahren, wenn wir mal in unser Leben schauen und denken, ja, da hat Gott uns doch irgendwie durchgetragen oder geholfen. Und wir müssen jetzt auch sagen, bei unserer letzten Schwangerschaft, wir haben jetzt unser drittes Kind, da haben wir gesagt, Gott, wir geben dir das einfach in deine Hände. Die letzten beiden Schwangerschaften waren nicht gut. Und wir haben darunter gelitten. Und siehe da, es war besser. Gott hat in unserem Leben gewirkt und es war dann erträglicher. Gott hat uns da durchgetragen. Gott hat Lasten abgenommen. Und das ist so als Zeugnis von mir, es geht. Wir können Gott in unserem Leben jetzt und hier erfahren und in der Ewigkeit, da werden wir dann alles ablegen können. Und nicht, weil wir irgendwas machen, sondern weil Jesus es getan hat. Und er lädt uns ein, heute und jeden Tag. Und so sagt er, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Was für ein Zuspruch. Und das dann auch mit dem Offenbarungstext, der uns dann diese Perspektive in die Ewigkeit gibt. Amen.